Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 91. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Ja, Episode 91 und seit ein paar Episoden, so seit 85 ungefähr, geht es mir so, dass ich beim Ansagen, welche Episode gerade dran ist, nicht an die Zahl denke, 85, 86, 87, sondern ich denke an das Jahr 1985 und so weiter. Und heute denke ich unwiederbringlich an das Jahr 1991. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Irgendwie war das wohl zu der Zeit so, dass man das 1900 immer weggelassen hat, weil es zu lang war. Heutzutage sagt man 2011, weil 11 allein oder in 9 sagt ja niemand, um zu sagen im Jahr 2009. Also man sagt es dazu, weil es sonst nicht klar genug ist. Aber wenn man in den 90ern irgendwie 93 gesagt hat, dann war irgendwie allen klar, dass das Jahr gemeint ist. Oder? Geht das nur mir so? Ich glaube schon. Naja, zumindest 91 heute, Episode 91. Und ja, was war denn 91 so? Die Wende war gerade durchgezogen. Der Dicke war noch Kanzler. Der Herr Kohl. Nirvana hat die Nevermind rausgebracht mit Smells Like Teen Spirit und so. Ganz, ganz großartige Platte. Nicht ganz so großartig wie die MTV Unplugged. Das ist eine der größten Aufnahmen der Weltgeschichte. Die kam dann später. Aber natürlich hat Nevermind ein Meilenstein bedeutet für ja, die gesamte Rock-Historie eigentlich, ne? Mit Come As You Are und Territorial Pissings fand ich ja ganz großartig. Polly natürlich. Polly habe ich sogar mit meiner Band relativ lange nachgespielt. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lange nicht gemacht haben. Sollten wir vielleicht mal wieder tun. Ja, was war noch? Achso, wenn wir schon von Musik reden. 1991 war auch das Jahr von Pearl Jam. Erste Platte, 10. Ja, Once Upon a Time, nee, Once, wie ging es noch? Und so weiter. Ganz großartige Platte, offensichtlich kann ich mich sogar nicht mehr an den Text erinnern. Aber ich weiß noch, wie mich der Bassist beeindruckt hat. Das war irgendwie zwar alles total geil, was die gemacht haben, aber der Bassist hat so merkwürdige Slides auf seinem Fretless Bass gemacht. Yay, den fand ich großartig. Schöne Sache. Ich bin ja auch Bassist. Und ich habe gerade festgestellt, dass es bei uns in der Firma, bei Xing, noch eine Bassistin gibt. Die arbeitet in der PR-Abteilung, Sabine. Und da habe ich dann mal gefragt, also die Idee, die ich mit Timo, unserem neuen Trommler, der ja auch bei Xing arbeitet, hatte, war, dass wir mal ein Festival spielen mit allen Bands, an die Xing-Beteiligung haben. Weil es bei Xing doch ziemlich viele Musiker gibt und da hatte Timo dann die Idee, ja, trommeln wir alle mal zusammen. Meine Ex-Firma, Comedia, die macht tatsächlich eine Weihnachtsfeier dieses Jahr und hat dafür die Markthalle in Hamburg. Ein großer Konzertraum, wo geile Bands spielen. Ich habe da zum Beispiel mal Bad Religion gesehen. Ich habe da mal Rammstein gesehen als Vorgruppe von irgendeiner alten Düsterband. Da war Rammstein noch nicht so bekannt. Die Herzeleid, nee, Herzeleid gar nicht. Wie hieß die erste bekannte Platte von Rammstein? Wo weißes Fleisch und so drauf ist. War das vielleicht 1991? Nein, das war nicht 1991. Da habe ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Genau, und die wollen in der Markthalle eine Weihnachtsfeier machen und da irgendwie alles spielen. Und ja, das ist bestimmt ein großer Spaß, weil das Publikum ist ja doch immer sehr dankbar, wenn das die Kollegen sind. Zumindest ging mir das immer so, wenn ich mit meinen Bands vor den Kollegen bei Comedia gespielt habe, dann waren die immer ziemlich gut drauf und ganz, ganz dankbar dabei. Gab dann ja auch immer kostenloses Bier von der Firma. Könnte einer der Gründe sein. Naja, und das wollen wir jetzt auch bei Xing machen. Vielleicht, hoffentlich. Und die Sabine habe ich gefragt, ob sie da mitmachen würde. Und ja, klar, hat sie mir einen Link geschickt zu ihrer Band. Die heißt Marfa, die Band. Und ich muss sagen, das ist ganz großartig, was die machen. Tolle Musik, super Aufnahmen. Ich habe gleich bemängelt, dass der Gitarrensound bei dem ersten Song, den ich da gehört habe, nicht ganz so geil war. Aber alles andere hat mir extrem gut gefallen. Ganz tolle Musik. Und mit denen zusammen auf einer Bühne zu stehen, ist bestimmt nicht schlecht. Ja, und dann gibt es noch die Gemma Garmison, die arbeitet auch bei Xing und die spielt so Singer-Songwriter-Lieder. Und die hat sogar schon ein Album rausgebracht, das ich mir gleich im Januar, als ich sie kennengelernt hatte, beziehungsweise als ich von ihr gehört hatte und meine Kollegin Petra mir das gesagt hat, dass sie auch Musik macht, habe ich mir dieses Album gleich gekauft. Und ich muss sagen, es ist großartig. Also es arbeiten wirklich gute Musiker bei Xing und vielleicht werden wir dann ja auch irgendwann so groß wie Pearl Jam oder, naja, ich glaube nicht. Die Zeit der richtig guten Bands, die sich hervortun konnten, einfach weil sie gute Bands waren, die ist irgendwie ein bisschen vorbei. Also ich glaube, es muss erst wieder eine neue Musikrichtung erfunden werden, bevor es wieder so einen Boom geben kann, wie in den 90ern, dass großartige Bands hervorkommen. Ja, mal sehen. Vielleicht erfinde ich ja irgendwann eine neue Musikrichtung. Schlafmusik gibt es ja leider schon. Gut, was wollte ich noch erzählen? Ich habe ich habe ganz viele Bewertungen wieder bekommen im iTunes Store. Vielen Dank dafür. Zwei davon möchte ich hervorheben. Und die erste Bewertung ist von Marmeladenbrot. Das ist insofern eine besondere Bewertung, weil sie die erste ist, die mir nur 2 Sterne gibt. Ich hatte ja auch schon welche mit nur 1 Stern. Die meisten anderen geben mir 5 Sterne, was mich sehr freut. 2 Sterne ist natürlich auch okay. Vielen Dank dafür. Und der Grund für die recht niedrige Bewertung ist, dass ich so oft sage. Das ist mir natürlich auch schon aufgefallen. Also keine neue Erkenntnis. Ich habe das auch schon von mehreren Leuten gehört. Ja, und ihr habt ja auch recht. Ich sollte nicht so oft sagen. Nur es ist so, wenn ich mich darauf konzentriere, nicht zu sagen, dann klingt das meistens so ein bisschen, also dann fühle ich mich selber so ein bisschen gestelzt. Und das will ich ja nicht. Das weiß ich nicht. Ist dann ja nicht so gut. Also ich achte darauf, etwas weniger zu sagen. Vor allem sollte ich darauf achten, weniger laut zu sagen, weil ich manchmal so, wenn ich nicht weiter weiß, dann so ganz laut ins Mikrofon rein brumme. Und dann wacht Marmeladenbrot immer auf. Das möchte ich natürlich nicht. Ihr sollt ja schlafen können bei meinem Podcast. Also weniger laut sagen oder insgesamt weniger sagen, nehme ich mir vor. Aber die andere Bewertung, die dann gleich danach kam, ist von Alexander, glaube ich. Ich habe es mir richtig gemerkt. Und er hat 100% alle super, bestens, beste Idee überhaupt geschrieben. Und das freut mich. Also danke. Es ist zwar tatsächlich so, dass die negative Bewertung mir mehr bringt, weil ich davon lernen kann. Aber so eine positive Bewertung tut natürlich immer der Seele gut. Vielen Dank dafür. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Jennifer hat mir eine E-Mail geschrieben. Danke, Jennifer. Und zwar hat sie halt nette Sachen geschrieben und unter anderem nochmal mich darauf hingewiesen, dass immer noch Episoden fehlen im Podcast. Ja, und das war ja mal so, dass ich aus der falschen Episode, aus dem falschen Buch, der falschen Übersetzung von Nils Holgersson vorgelesen hatte. Und dann musste ich die alle wieder rausnehmen, weil diese Übersetzung noch nicht gemeinfrei war. Ich musste also aus einer älteren Übersetzung vorlesen, was ich seitdem tue. Und die alten Episoden, da habe ich dann immer aus dem LibriVox-Projekt, wo aus der richtigen Übersetzung vorgelesen wird. LibriVox, wer noch nicht so lange dabei ist, ist ein Projekt, wo gemeinfreie Bücher vorgelesen werden von Freiwilligen, also nicht professionelle Sprecher, also Leute wie ich, die ein Mikrofon zu Hause haben und gerne Hörbücher aufnehmen. Und die beteiligen sich alle an diesem Projekt. Oh, ich habe eben gesagt, aber es war leise genug, oder? Ja. Die beteiligen sich an diesem Projekt und lesen, jeder liest so ein Kapitel vor und das wird dann hinterher zusammengeschnitten. Genau, und da habe ich entdeckt, dass es Nils Holgersson schon als Projekt gibt. Das war während meiner ersten Mandelentzündung, glaube ich, so ungefähr, dieses Jahr. Ich hatte ja schon 2. Und dann war ich nochmal 2 Wochen krank, weil ich mir die Mandeln habe rausnehmen lassen. Und während ich dann immer ausgefallen war, habe ich dann ab und zu auch gemeinfreie Audioschnipsel aus LibriVox-Büchern hier reingestellt. Genau, ich bin schon ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Es ist recht spät, Sonntagabend, 22:30. Naja, es ist nicht wirklich spät, aber ich gehöre so langsam ins Bett. Ja. Genau, und Jennifer hat mir geschrieben, dass da noch 4 Episoden fehlen. Heute habe ich 2 davon wieder reingestellt, Episode 43 und 44. wiederum mit den Nils Holgersson-Vorlesungen aus LibriVox. Aber mein Gesabbel davor ist natürlich noch drauf. Da ging es einmal um Herrn Gutenberg und Demut. Fand ich ganz interessant. Ist ja auch schon eine Weile her mit dem Gutenberg, dass der abgetreten ist. Und diese Episode ist halt noch vor seinem Abtritt, glaube ich. Ja, und in der anderen Episode geht's. Da hatte ich, glaube ich, die Lesung gemacht aus dem Korintherbrief. Ja, schön mal wieder in den alten Episoden rumzustöbern. Sollte ich öfter machen. Gut, was wollte ich noch erzählen? Ich habe heute ein neues Programm entdeckt. Und das heißt. Oh, jetzt habe ich es fast vergessen. Nein, jetzt habe ich es vergessen. Das heißt. Vorhin habe ich es noch gewusst. Wisst ihr was? Ich habe einen Fehler gemacht vorhin. Ich habe das schon mal aufgenommen, diese Episode. Und hatte euch das alles schon mal erzählt. Aber meine kleine Tochter Lovis, und das ist jetzt ein lieber Gruß an Uli, du wolltest, dass mehr von meinen Töchtern hier zu hören ist. Die hat zwar hier nicht mit reingesprochen, aber die hat die Empfindlichkeit von dem Mikrofon. Das ist so ein kleiner Schalter, wo ich 20 Dezibel leiser machen kann. Den hat sie umgelegt. Und dann habe ich vorhin eine ganze Episode aufgenommen und die war dann ganz leise. Da konnte man nichts hören, weil einfach 20 Dezibel gefehlt haben, weil meine süße Tochter Lovis auf diesen Knopf gedrückt hat. Ja, deswegen muss ich sie jetzt nochmal aufnehmen. Ich habe mich dann, also vorhin, das war so um 7, habe ich den ersten Versuch gemacht und jetzt ist es 22:30. Ich habe zwischendurch mit meiner Frau ein bisschen, World of Warcraft gespielt, genau. Ich bin da ein Zwerg. Ich bin ja eigentlich 1,97 groß. Aber in diesem Rollenspiel spiele ich einen Zwerg. Ja, so, warte mal, ich suche mal eben auf Google, wie das jetzt hieß. E-Book Converter. Hatte ich vorhin schon gegoogelt und dann habe ich das gefunden. Das ist ein Programm, mit dem man PDF-Dateien, Calibre heißt das, genau. Ich hatte gesucht nach einem Programm, mit dem man PDF-Dateien in ein E-Book-Format umwandeln kann. Und das wollte ich haben, damit ich nicht immer mit meinem PDF-Reader, so Acrobat-Reader, das vorlesen muss. Das ist Nils Holgersson, weil das habe ich nur als PDF, das ist die gültige Übersetzung quasi. Und also die gemeinfreie Übersetzung, das ist das richtige Wort. Und das wollte ich gerne mal umwandeln, damit ich das auch mit meinem FB-Reader vorlesen kann. Dieses Tool für Android, mit dem ich ganz gerne vorlese. Da habe ich gesucht und nach einem Konverter. Und was ich gefunden habe, ist viel mehr als ein Konverter, nämlich Calibre. Ein Programm, das ist geschrieben in Python, läuft also auf Windows und Mac und, hast du nicht gesehen, Linux natürlich auch, von Kovit Goyal. Den kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Klingt interessant, der Name. Kovit, nee, ja doch, K-O-V-I-D, schreibt man den Vornamen. Wisst ihr, wo so ein Vorname herkommt? Ich weiß es gar nicht. Und der hat dieses Programm geschrieben, das ist ganz großartig. Und zwar kann man damit nicht nur verschiedene Textformate in das EPUB-Format konvertieren, sodass man es auf dem E-Book-Reader, was ja mein Handy auch ist, lesen kann, sondern man kann auch noch seine ganzen Bücher verwalten. Man kann Bücher kostenlos runterladen aus diesen ganzen Verzeichnissen. Man kann auch die E-Book-Shops durchsuchen, also auch Amazon E-Book-Shops und alle möglichen anderen, um zu finden, wo das Buch, was man gerade kaufen möchte, am günstigsten ist. Und was ich noch am coolsten fand, war die Möglichkeit, News runterzuladen. Da stand was von wegen, hier werden RSS-Feeds aggregiert und runtergeladen, dann kannst du es gleich auf deinen E-Book-Reader raufspülen. Und das fand ich ganz interessant, da habe ich mal geguckt, was es denn da so gibt. Da gab es ein Riesenverzeichnis nach Sprachen sortiert, habe ich nach deutschen Veröffentlichungen geguckt und da gab es dann Brand 1, ziemlich weit oben. Es gab ziemlich viele. Bei B gab es dann Brand 1, das Wirtschaftsmagazin. Fand ich immer mal ganz interessant, aber gekauft habe ich mir das nie. Und da gab es nicht nur irgendwie so einen RSS-Feed mit irgendwelchen Neuigkeiten, sondern, und was eigentlich klar ist, weil Brand 1 alle Ausgaben außer der aktuellen kostenlos ins Internet stellt, kann man mit Calibre automatisch die jeweils letzten dann runterladen und konvertieren. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch konvertiert werden muss, aber zumindest bekommt man es direkt dann aufs Handy gespielt. Finde ich großartig. Das ist echt, also jetzt lese ich, glaube ich, mal Brand 1, weil wenn das so einfach ist, ich schließe das Handy an, sage hier synchronisiere und zack, habe ich die neueste Brand 1 auf meinem Handy. Großartig. Und das auch noch kostenlos. Also danke an Covid für Calibre. Cooles Tool. Und damit habe ich es jetzt auch geschafft, mein Nils Holgersson als E-Book zu haben. Gut, dann wollte ich noch erzählen. Ach ja, genau. Der Robert, der auch auf Facebook, auf der Einschlafen-Podcast-Seite immer recht aktiv ist, der hat am Samstag Geburtstag gehabt, also gestern, beziehungsweise vorgestern, weil diese Episode erscheint ja am Montag. Und Roberts Mutter, also Robert ist ein junger Mann aus Hamburg, und Roberts Mutter hat mir eine E-Mail geschrieben und auch dem Daniel Schermesser von den Pixelschubsern und mich gebeten, ob es nicht doch ein bisschen schneller gehen könnte mit den T-Shirts, damit Robert ein T-Shirt zum Geburtstag kriegen kann mit Einschlafen-Podcast drauf. Und ja, das hat der Daniel möglich gemacht und tatsächlich war noch rechtzeitig zum gestrigen Geburtstag ein T-Shirt da und Robert hat sich ganz doll gefreut und hat mir dann auf meine Nachfrage schon ein Foto von sich selbst im Einschlafen-Podcast-T-Shirt geschickt und das sieht klasse aus. Er sieht richtig glücklich aus. Steht ihm sehr gut. Robert, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag und herzlichen Glückwunsch, dass du das allererste Einschlafen-Podcast-T-Shirt bekommen hast. Ja, Daniel von den Pixelschubsern hat jetzt also gesagt, wir müssen doch keine Sammelbestellung machen und warten, bis wir 10 sind, sondern es ist in Ordnung, wenn wir einzeln bestellen. Ja, und das habe ich jetzt auch an alle, die schon bestellen wollten, weitergeleitet, die Informationen. Jetzt kann man also weiße T-Shirts oder orangene T-Shirts bei mir bestellen, 20 € und werden direkt zu euch nach Hause geliefert. Habe ich natürlich, ja genau, jetzt die beiden, die noch bestellt hatten, kriegen dann demnächst ihr T-Shirt und ich kriege meine dann auch demnächst. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe in der aktuellen Brand 1 ganz interessante Statistiken gefunden. Da gab es so ein Kapitel Die Welt in Zahlen. Und da stand drin, dass, was ich ganz interessant fand, der Anteil der Übergewichtigen in der Gesamtbevölkerung eines Landes. An wen denkt ihr als erstes, wenn ihr an Übergewichtige in Bevölkerung denkt? Also ich habe als erstes an die USA gedacht, weil da gibt es dieses Vorurteil, dass die alle immer nur super fettige Sachen essen und Super Size Me Filme gucken und dabei Super Size Menüs essen. Und ja, ich habe immer gedacht, dass der Anteil der Übergewichtigen in den USA recht hoch ist. Und tatsächlich sind es 32% aller Amerikaner. In Japan ist der Gesamtanteil der Übergewichtigen nur 20%, deutlich weniger. Aber, und jetzt kommt's, in Deutschland ist der Anteil der Übergewichtigen 37%, also mehr als in den USA. Und da dachte ich schon, hui, das ist ja ganz schön viel. Naja, andererseits kommt es ja immer darauf an, wie man zählt. Und ich zum Beispiel bin auch übergewichtig, obwohl ich eigentlich, naja, also ich habe so ein leichtes Bäuchlein, so kleinen Rettungsring, aber nichts. Also wenn ich mich gerade hinstelle, sehe ich noch immer ganz schlank aus. Ich bin halt 1,97 groß und wiege 100 Kilo. Das meiste davon verteilt sich ganz gut am Körper. Ich habe mal ganz viel Kraftsport gemacht und dadurch ganz viel zugenommen, weil ich vorher nämlich Untergewicht hatte. Als ich dann aufgehört habe mit Kraftsport, sind die Muskeln geschwunden, das Gewicht ist geblieben. Aber trotzdem ist, glaube ich, noch ein bisschen was von den Muskeln da. Und das ist es auch, was ich bemängle an diesen Statistiken, weil Sportler relativ häufig einen hohen BMI haben, also Body Mass Index, weil sie ja sehr viel Muskelmasse mit sich rumschleppen. Ich glaube jetzt nicht, dass 37% aller deutschen Leistungssportler sind und ganz viel Muskeln haben. Und bei mir trifft es leider auch nicht mehr zu. Ich könnte ruhig ein bisschen Speck, könnte ich schon abnehmen. Aber naja, ich fand das interessant, dass es in Deutschland mehr Übergewichtige gibt als in den USA. Kann man sich auch mal Gedanken darüber machen. Vielleicht hilft das neue Social Network Fitocracy, wo ein Freund mich eingeladen hat. Fried hat mich eingeladen, da mitzumachen. Er fand das ganz gut. Das ist ein, na, nicht Social Network auch so ein bisschen, aber Eigentlich geht es mehr um die Community und man kann angeben, welche Übung man gemacht hat an einem Tag, Fitnessübung, und dann kriegt man dafür Punkte. Und für die Punkte kriegt man dann natürlich Auszeichnungen und dann gibt es Quests, die man oder also Aufgaben, die man erledigen kann. Zum Beispiel länger als 3 Kilometer laufen. Habe ich heute, glaube ich, eine Medaille für gekriegt oder keine Ahnung was. Und das ist natürlich ganz witzig, diesen Gamification-Ansatz, dass man angespornt wird durch so spielerische Belohnungen von Punkten und Auszeichnungen, virtuellen Auszeichnungen natürlich. Das hilft vielleicht so ein bisschen, doch noch ein bisschen mehr zu machen und auch, dass man halt sich an, dass man angeben kann, wie man kennt und so ein kleines Social Network da drin aufbaut und dann natürlich besser sein will als seine Freunde und mehr Punkte haben will als seine Freunde. Das treibt einen dann vielleicht noch ein bisschen zusätzlich an und bringt einen dann wirklich dazu, Sport zu machen. Ich habe heute das erste Mal seit längerer Zeit wieder Sport gemacht. Ich benutze immer als Ausrede, dass ich dieses Jahr so viel krank gewesen bin mit meinen Mandeln, aber es ist wirklich nur eine Ausrede. Es waren zwar insgesamt 6 Wochen, die ich ausgefallen bin durch 2 Mandelentzündungen und die OP, aber Abbau zu betreiben, damit ich gleich nicht mehr so viel sage. Was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn eigentlich gerade? Genau, es ist eigentlich eine Ausrede. Ich war zwar viel krank, aber ich hätte durchaus auch dazwischen, als ich gesund war, Sport machen können. Habe ich auch, aber nicht so viel. Und insofern bin ich jetzt gerade ein bisschen unsportlich. Und deswegen bin ich heute mal wieder laufen gegangen mit meiner Tochter. Ist immer schön, wenn wir morgens zusammen laufen vor dem Frühstück. Dann gehe ich halt laufen und sie fährt auf dem Fahrrad nebenher. Und das machen wir schon seit ziemlich langer Zeit. Seit sie ungefähr 4 Jahre alt ist, glaube ich. Also 3 Jahre lang schon. Und das ist immer ganz schön, so ein bisschen Papa-Tochter-Zeit verbringen mit sportlicher Betätigung. Hinterher lecker frühstücken. Nee, direkt nach dem Laufen habe ich noch ein paar Klimmzüge gemacht an der Stange unserer Schaukel, die ja auch schön hoch ist, sodass ich da gut Klimmzüge dran machen kann. Einfach nur, damit ich die eintragen kann bei Fitocracy. Genau, den Lauf habe ich gar nicht händisch eingetragen, sondern man kann Fitocracy verbinden mit Runkeeper. Runkeeper ist eine Firma, die betreibt auch so eine Webseite, wo man sowas eintragen kann und die haben ein Programm dafür. Für Android-Telefone und auch für iPhone gibt es das. Das benutzt den GPS-Sensor und die Uhr da drin, um zu messen, wo du längst gelaufen bist, wie weit das war und wie lange du gebraucht hast. Können sie dir hinterher dann auch natürlich gleich deine Geschwindigkeit sagen. Und weil sie die Karten kennen, können sie dir auch sagen, wo es aufwärts, wo es bergauf und wo es bergab ging. Das ist alles ganz nett. Und die Ergebnisse davon, was Runkeeper automatisch aufzeichnet, kann man eben auch automatisch bei Fitocracy importieren. Also nicht ganz automatisch, man muss schon noch hingehen und sagen, hier importiere mir das. Aber da muss man nicht angeben, wie weit man gelaufen ist und wie schnell und so. Das ist natürlich ganz nett. Und ja, jetzt bin ich schon Level 3 durch einen Lauf heute Morgen. Und letztens bin ich die Treppe hochgegangen bei Xing. Ich arbeite da am 6. Stock. Gibt es natürlich einen Fahrstuhl, aber wenn man die Treppe hochgeht, dann bewegt man sich wenigstens ein bisschen. Und das konnte man auch, also als ich mich da registriert habe bei Fitocracy, habe ich überlegt, was habe ich heute schon gemacht. Ich bin einmal die Treppe hochgegangen. 6 Stockwerke gab es auch Punkte für. 32 Punkte, glaube ich. Und gleich irgendwie Level 1. Nee, bei Level 1 fängt man ja an wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Zumindest gab es gleich irgendwie, hurra, toll, du hast was gemacht. Und das hilft natürlich, um mich anzutreiben, dass ich es nochmal mache. Vielleicht mache ich morgen früh ein paar Sit-Ups oder so. Ich habe gesehen, es gibt eine Aufgabe, 20 Sit-Ups am Stück und schon hat man den nächsten Quest erledigt. Klingt gut. Ja, mit Quests kenne ich mich aus. Ich habe ja vorhin gerade World of Warcraft gespielt. Früher habe ich EverQuest gespielt übrigens. Kennt das einer von euch? EverQuest ist auch so ein Online-Fantasy-Massively-Multiplayer-Online-Role-Playing-Game heißt das eigentlich. Und da muss man auch ganz viele Quests machen. Ja, ich bin eine Heldin gewesen, eine Elisania. Ich habe eine Frau gespielt, ich weiß gar nicht warum. Bei der Registrierung musste ich mich entscheiden und ich dachte auch, tu es mal so, als wärst du eine Frau. Naja, meiner Stimme merkt man das nicht an, dass ich eine Frau gespielt habe. Glaube ich. Und ja, Wie gesagt, in World of Warcraft spiele ich einen Zwerg. Das merkt man meiner Körpergröße nicht an. Gut, was wollte ich denn noch erzählen? 1991 habe ich erzählt, für Tocqueville habe ich erzählt, Caliber habe ich erzählt, das erste T-Shirt ist ausgeliefert, habe ich erzählt. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Wollte noch irgendwas wissen. iTunes Store habe ich auch erzählt, oder? Oder verwechsel ich das mit vorhin? Habe ich das im ersten Versuch erzählt? Ich schiele jetzt ab und zu mal rüber zu meinem Rechner, ob der noch richtig aufnimmt. Ja, sieht alles gut aus. Ja, eigentlich sollte ich natürlich einen Kopfhörer aufhaben, der mir sagt, ob ich alles richtig aufnehme. Aber Kopfhörer beim Aufnehmen finde ich doof. Das stört mich. Ich möchte eigentlich lieber einfach so in mein Mikrofon reinbrummeln. Ich liege hier so schön auf meinem Sofa. Alles ist bequem. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich hätte einen Kopfhörer auf. Nee, das wäre nicht so gut. Also, dann fange ich jetzt einfach mal an, Nils Holgersson zu lesen. Ich lese das übrigens heute für Robert. Nicht nur, weil er Geburtstag hat und das erste Einschlafen-Podcast-T-Shirt anhat. Hatte gestern, sondern weil ich mich gefreut habe, dass er mir gleich ein Foto davon geschickt hat und weil er erzählt hat, dass er am liebsten die Nils Holgersson-Episoden hat. Also gibt es heute Nils Holgersson. Und zwar vorgelesen aus dem FB-Reader, also als EPUB-Version. Genau. Das Einzige, was ihr davon habt, ist, dass ich flüssiger vorlesen kann. Andererseits ist es leider so, dass beim Konvertieren des PDFs leider auch die Fußzeilen mit übersetzt worden sind. Die Zahlen wurden nicht richtig erkannt, da sind jetzt so Sonderzeichen. Aber da steht eben jetzt auch immer nochmal der Kapiteltitel, den ich dann überlesen muss mit einem Text. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber vorhin hat es schon ganz gut geklappt. Und jetzt probiere ich es einfach nochmal. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaf gut. Also Augen zu und zugehört. Die Krähen, die tönerne Brücke. In der südwestlichen Ecke von Smallland liegt eine Harde, die Synnerbo heißt. Es ist ein ganz flaches und ebenes Land, und wer es im Winter sieht, wenn es mit Schnee bedeckt ist, kann nicht anders denken, als dass unter dem Schnee gepflügte Brachäcker, grüne Roggenfelder und gemähte Kleewiesen liegen, so wie sonst in der Ebene. Wenn aber allmählich der Schnee in Synnerbo zu Anfang April wegtaut, zeigt es sich, dass das, was darunter verborgen liegt, nichts ist als unfruchtbare Sandheiden, kahle Felsen und große flache Moore. Äcker gibt es wohl hier und da, aber sie sind so klein, dass man sie kaum bemerkt. Und kleine graue oder rote Bauerhäuser sind auch da, aber sie liegen in der Regel in einem Birkenhain verborgen, fast als seien sie bange, sich zu zeigen. Wo die Synnerboer Heide an die Grenze von Halland stößt, liegt eine so ausgedehnte Sandheide, dass wer an dem einen Ende steht, nicht nach der gegenüberliegenden Seite hinübersehen kann. Auf der ganzen Heide wächst nichts weiter als Heidekraut, und es würde auch nicht leicht sein, andere Pflanzen dort zum Wachstum zu bringen. Zuallererst müsste man dann wenigstens das Heidekraut ausroden, denn mit dem ist es so bestellt, dass es, obwohl es nur einen kleinen verkrüppelten Stamm, kleine verkrüppelte Zweige und trockene verkrüppelte Blätter hat, sich dennoch einbildet, ein Baum zu sein. Deswegen benimmt es sich so wie die richtigen Bäume, breitet sich wie Wälder über große Strecken aus, hält getreulich zusammen und bringt alle fremden Pflanzen, die auf seinem Gebiet eindringen wollen, zum Aussterben. Die einzige Stelle auf der Heide, wo das Heidekraut nicht allein Herrscher ist, bildet ein niedriger, steiniger Bergrücken, der mitten darüber geht. Dort wachsen Wacholderbüsche, Ebereschen und einige große, schöne Birken. Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den wilden Gelsen umherreiste, lag dort auch ein Haus mit einem kleinen, urbar gemachten Fleckchen Erde ringsherum. Aber die Leute, die einstmals dort gewohnt hatten, waren aus irgendeinem Grunde weggezogen. Das kleine Haus stand leer und der Acker lag unbestellt da. Als die Leute das Haus verließen, hatten sie die Fensterhaken befestigt und die Tür verschlossen. Aber sie hatten nicht daran gedacht, dass eine Fensterscheibe zerschlagen und ein alter Lappen in die Öffnung gestopft war. Der Regen von ein paar Sommern hatte den alten Lappen mürbe gemacht, bis er auseinanderfiel. Und schließlich war es einer Krähe gelungen, ihn herauszuzupfen. Der Bergrücken auf der Heide war nämlich nicht so verlassen, wie man glauben sollte. Er war von einem großen Krähenvolk bewohnt. Die Krähen wohnten natürlich nicht das ganze Jahr hindurch dort. Sie reisten im Winter ins Ausland, im Herbst flogen sie in ganz Götaland von einem Acker zum anderen und pickten Körner auf. Im Sommer zerstreuten sie sich über die Gehöfte in den Sünderburger Harde, und lebten von Eiern, Beeren und jungen Vögeln. In jedem Frühling aber, wenn sie Nester bauen und Eier legen wollten, kehrten sie nach der Heide zurück. Die Krähe, die den alten Lappen aus dem Fenster zupfte, hieß Garm Weißfeder, wurde aber in der Familie nie anders genannt als Drumle oder gar Fumle Drumle, weil sie zu nichts weiter taugte, als dass man sich lustig über sie machte. Fumle Drumle war größer und stärker als irgendeine von den anderen Krähen, aber das half ihr nicht im geringsten. Sie war und blieb nur zum Gespött für die anderen. Es nützte ihr auch nicht, dass sie aus ausgezeichneter Familie war. Wäre es mit rechten Dingen zugegangen, so hätte sie eigentlich der Anführer der ganzen Schar sein müssen, denn diese Würde war von alters her der Ältesten aus dem Geschlecht der Weißfeders zuerteilt gewesen. Lange jedoch, ehe Fumle Drumle geboren, war die Macht ihrer Familie entrissen und in die Hände einer wilden und grausamen Krähe namens Windeile übergegangen. Dieser Herrscherwechsel kam daher, dass die Krähen auf dem Krähenbergrücken Lust bekommen hatten, ihre Lebensweise zu ändern. Es gibt sicher Leute, die glauben, dass alles, was Krähe heißt, auf gleiche Weise lebt. Aber das ist ganz verkehrt. Es gibt ganze Krähenvölker, die ein rechtschaffenes Leben führen. Das heißt, sie essen nur Frösche, Würmer und Larven und tote Tiere. Aber dann gibt es auch andere, die ein vollständiges Räuberleben führen, junge Hasen und kleine Vögel überfallen und jedes Nest ausrauben, das sie nur erblicken. Die alten Weißfeders waren strenge und einfach gewesen. Und solange sie die Schar anführten, hatten sie die Krähen gezwungen, sich so zu benehmen, dass andere Vögel ihnen nichts nachsagen konnten. Aber der Krähen waren viele und die Armut unter ihnen war groß. Auf die Dauer konnten sie eine so strenge Lebensweise nicht ertragen, sondern empörten sich gegen die Weißfeders und ließen Windeile zur Macht gelangen. Er war der schlimmste Nestplünderer und Räuber, den man sich nur denken konnte, es sei denn, dass seine Frau Windkara noch ärger war. Unter ihrem Regiment hatten die Krähen begonnen, ein solches Leben zu führen, dass sie jetzt gefürchteter waren als Habichte und Bergeulen. Fumle Drumle hatte natürlich nichts in der Schar zu sagen. Alle waren sich darin einig, dass er nicht im geringsten nach seinen Vorfahren geartet sei und nicht als Anführer tauge. Niemand würde ihn beachtet haben, falls er nicht beständig neue Dummheiten gemacht hätte. Einige, die sehr klug waren, sagten zuweilen, es sei gewiss ein Glück für Fumle Drumle, dass er so ein armer Narr war. Denn sonst würden Windeile und Windkara ihn, der dem alten Häuptlingsgeschlecht entstammte, wohl nicht bei der Schar geduldet haben. Jetzt waren sie dahingegen sehr freundlich gegen ihn und nahmen ihn gern mit auf ihre Jagden. Denn dann konnten alle sehen, wie viel tüchtiger und mutiger sie waren als er. Keine von den Krähen wusste, dass Fumle Drumle den alten Lappen aus dem Fenster gezupft hatte. Und hätten sie es gewusst, so würden sie grenzenlos erstaunt gewesen sein. Sie hätten ihm einen so großen Mut, sich einer Menschenwohnung zu nähern, nicht zugetraut. Er selbst würde sich schon hüten, die Sache zu verraten. Dazu hatte er seine guten Gründe. Eile und Kara behandelten ihn stets gut am Tage und wenn die anderen zugegen waren, aber in einer sehr dunklen Nacht, als ihre Kameraden schon auf der Schlafstange saßen, wurde er von ein paar Krähen überfallen und fast zu Tode gehackt. Seit jener Zeit entfernte er sich jeden Abend, wenn es dunkel geworden war, von seinem gewöhnlichen Schlafplatz und nahm Zuflucht in dem leeren Hause. Nun geschah es eines Nachmittags, als die Krähen schon ihre Nester auf dem Krähenberge instand gesetzt hatten, dass sie einen merkwürdigen Fund machten. Windeile, Fumle Drumle und ein paar andere waren in eine große Vertiefung hinabgeflogen, die sich in einer Ecke der Heide befand. Die Vertiefung war nichts weiter als eine Kiesgrube, aber die Krähen konnten sich nicht bei einer so einfachen Erklärung beruhigen. Sie flogen wieder und wieder da hinunter und drehten und wendeten jedes Sandkörnchen um, denn sie wollten erforschen, warum die Menschen diese Vertiefung gegraben hatten. Während nun die Krähen hiermit beschäftigt waren, stürzte eine ganze Menge Kies von der einen Seite herab. Sie eilten dorthin und hatten das Glück, zwischen herabgestürzten Steinen und Erdhügeln eine ziemlich große Tonkruke zu finden, die mit einem hölzernen Deckel verschlossen war. Sie waren natürlich begierig zu sehen, ob etwas drin sei, und sie versuchten sowohl ein Loch in die Kruke zu hacken, wie auch den Deckel aufzubrechen. Aber keins von beiden wollte ihnen gelingen. Ganz ratlos standen sie da und betrachteten die Kruke, als sie jemand sagen hörten: »Soll ich herunterkommen und euch helfen, ihr Krähen?« Sie sahen auf. Am Rande der Kiesgrube saß ein Fuchs und guckte zu ihnen herab. Er war der schönste Fuchs, den sie jemals gesehen hatten, sowohl was die Farbe als auch den Bau betraf. Der einzige Fehler an ihm war, dass er nur ein einziges Ohr hatte. »Hast du Lust, uns einen Dienst zu leisten?« sagte Windeile. »So sagen wir nicht nein.« Und im selben Augenblick flogen er und die anderen aus der Grube heraus. Stattdessen sprang der Fuchs hinein bis in die Kruke und zerrte an dem Deckel. Aber auch er konnte sie nicht aufbekommen. Entschuldigung, ein bisschen müde. »Kannst du begreifen, was da drin ist?« sagte Windeile. Der Fuchs rollte die Kruke hin und her und horchte. »Es kann nichts anderes sein als Silbergeld«, sagte er. »Das war mehr, als die Krähen sich hatten träumen lassen. Glaubst du, dass es Silber sein kann?« fragten sie, und ihre Augen waren nah daran, ihn aus dem Kopf zu springen vor lauter Gier. Denn so sonderbar es klingen mag, es gibt nichts auf der Welt, was die Krähen so lieben wie Silbergeld. »Hört doch, wie es rasselt«, sagte der Fuchs und rollte die Kruke noch einmal hin und her. »Ich weiß nur nicht, wie wir dazu gelangen sollen.« »Nein, das ist wohl unmöglich«, meinten die Krähen. Der Fuchs stand da und kratzte sich mit dem linken Bein hinters Ohr und überlegte. Vielleicht konnte er jetzt mit Hilfe der Krähen des Jungen habhaft werden, der ihm immer entkam. »Ich wüsste wohl jemand, der euch die Kruke aufmachen kann«, sagte der Fuchs. »Ach, sag uns, wer es ist«, riefen die Krähen und waren so eifrig, dass sie in den Graben hinabflatterten. »Ja, das will ich tun. Vorher müsst ihr mir aber versprechen, dass ihr auf meine Bedingung eingehen wollt«, sagte er. Der Fuchs erzählte den Krähen nun von Däumling und sagte ihnen, wenn sie es fertig brächten, ihn auf die Heide hinauszulocken, würde er ihnen sicher die Kruke aufmachen können. Als Belohnung für diesen Rat verlangte er aber, dass sie ihm Däumling ausliefern sollten, sobald er ihnen das Silbergeld verschafft hatte. Die Krähen hatten keinen Grund, Däumling zu schonen, und so schlugen sie denn sofort ein. Über dies alles wurde man schnell einig. Schwerer aber war es, zu ergründen, wo sich Däumling und die wilden Gänse aufhielten. Windeile flog mit 50 Krähen davon und sagte, er würde bald wieder zurück sein. Aber ein Tag nach dem anderen verging, ohne dass die Krähen auf dem Krähenberg auch nur eine Feder von ihm gesehen hatten. Tja, da ist er also wieder, Smirre. Na gut, ich bin sehr müde. Ich hoffe, ihr seid es auch, wenn ihr noch nicht schlaft. Lasst eure Gedanken um Smirre und die Kruke treiben. Übrigens glaube ich, dass das ein OCR-Fehler ist, dass die Überschrift die tönerne Brücke war. Wahrscheinlich heißt die Überschrift eigentlich die tönerne Kruke. Und das Programm hat es nur falsch erkannt. Deswegen steht es da falsch. Also, lasst euch jetzt nochmal ein paar Gedanken über OCR-Programme durch den Kopf gehen. Vielleicht schlaft ihr dabei noch schneller ein. Ich schlafe jetzt bestimmt schnell. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.